Erzählte Migrationsgeschichte. www.migrationaudioarchiv.de.
Also ich hätte auch Möglichkeit gehabt, in England zu studieren. Aber ich hatte damals einen Freund, er studierte hier in Bonn. Ich habe ihm geschrieben, und was die Studienmöglichkeiten hier in Deutschland. Er hat gesagt, ja, in Münster gibt es auch Institut für Publizistik. Wenn du als Hauptfach das nehmen willst, ist in Münster auch gut. Nee, und da bin ich seinem Rat gefolgt und nach Münster. Habe ich dann einige Semester in Münster studiert und dann nachher in München. Aber ich war schon immer aktiv, also ich bin Sommersemester nach Deutschland in Münster immatrikuliert. Das war 1955. Und im selben Jahr, im Sommer 1955, habe ich auch mitinitiiert eine Konferenz für indonesische Studenten in ganz Europa. Und das haben wir veranstaltet in Hennef, in der Sportschule. Und da kamen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel, also ich schätze mal vielleicht so 80 bis 100 Studenten aus ganz Europa, Indonesier, aus Osteuropa, aus Moskau, aus Prag, aber auch aus England, aus Holland und so weiter, aus ganz Europa zusammen. Und ich war schon immer aktiv in Studentenbewegung. Ich war Kind von diesem Befreiungskampf. Hatte auch viel Interesse für den Wiederaufbau unserer Heimat. Da habe ich mit initiiert und auch mit organisiert. Das war natürlich ein Land in Wiederaufbau nach dem verlorenen Krieg. Und dass Deutschland geteilt war, habe ich natürlich auch wahrgenommen. Und damals gab es ja noch kein Berliner Mauer. Ich konnte auch damals noch frei nach Ost-Berlin, aber auch eigentlich später konnte ich als Ausländer ja auch immer so nach Ost-Berlin und West-Berlin, kein Problem. Ja, aber natürlich noch sehr wenig Ausländer, sehr wenig ausländische Studenten in Deutschland. Und ich war eigentlich überall so mit offenen Armen aufgenommen. Überall bekam ich frei Bier, wenn ich irgendein Lokal in Münster oder auch mal später, also in Köln und so, nicht, dann laden fremde Leute mich ein, ältere, jüngere, nicht, so ein Bier. Die haben gedacht, ich wäre Japaner oder so, aber ich habe gesagt, nee, ich bin aus Indonesien, mach nichts. Also da waren wir noch Exoten. Man spürte die Leute, naja, die waren kontaktfreudig. Damals. Nee, und da fühlte ich mich wohl. Ich wurde dann vorgezeichnet, ich wurde dann eingeladen bei Freunden und so, hier aus Indonesien und so. Die waren stolz, dass ich Ausländer kennen. Ja? Und ich war so oft so eingeladen, auch so in die Familien. Also war damals noch kaum Ausländerfeindlichkeit, so 50er Jahre. Aber ich bin allerdings ein sehr anpassungsfähiger Mensch und ich habe mich in Holland wohlgefühlt, ich habe in Paris wohlgefühlt, ich habe später in Münster, was ja damals noch sehr katholisch, noch nicht so bunt wie jetzt, also nach 68 ist ja Münster auch so bunt geworden, nicht? Ich habe mich auch in Münster wohlgefühlt, nicht? 1960 habe ich dann ein Angebot von der Münchner Presseagentur, Antara. Die brauchten einen Korrespondent hier in Deutschland. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht da arbeiten möchte. Und da habe ich dann angefangen, als Journalist zu arbeiten. Hier in Köln. Ja. Und das war natürlich auch Zufall. Ich habe dann vorher meine jetzige Frau kennengelernt, vom Sehen. Das war 57, 58, ich habe dann von Münster, beziehungsweise von München mal hier in Köln, habe einige Landsleute und ich habe die besucht und bei der Gelegenheit habe ich meine Frau kennengelernt, aber nur vom Sehen, aber ich war schon verliebt, ja. Und natürlich, als ich dann dieses Angebot bekam, habe ich sofort zugegriffen und da habe ich natürlich dann aktiver die Entwicklungen hier in Deutschland beobachtet. Ich fing dann an, hier in Köln zu arbeiten, und ich hatte Gelegenheit, meine Frau näher kennenzulernen und sie mich. Und dann 1961 haben wir dann geheiratet. Vorher war es gerade so, ich wollte keine Europäerin heiraten, weil Indonesien ist ja noch ein Entwicklungsland. Was hier normal ist, Auto, Kühlschrank, und so. Das war damals für Indonesien Luxus. Und ich war ja damals sehr engagiert, ich war Idealist, ich wollte für besseres Leben kämpfen. Also wenn ich eine Europäerin heirate, die gewohnt ist mit hiesigen Lebensstandard, nicht was für Indonesien Luxus ist, dann muss ich da viel zu viel Energie investieren. Und vielleicht werde ich sogar korrupt. Ja, weil auch die Gehälter in Indonesien waren damals nicht so hoch. Und deshalb, ich hatte eigentlich nicht die Absicht, ich hatte Freundinnen und so, aber heiraten, nein. Aber bis ich sie gesehen habe, habe ich diesen ganzen Vorsatz über Bord geworfen, habe ich vergessen, habe ich gesagt, entweder du heiratest die oder nie. Ja. Ich wollte ja auch zurück, auch nachdem ich dann meine Frau geheiratet habe. Wir wollten ja auch zurück. Sie war auch einverstanden. Und bei Auslandkorrespondenten ist ja auch normalerweise auch so, nach einigen Jahren in Ausland, siehe Kronzucker oder Gertrude, oder wird man ja zurückgerufen. Und dann kam dann diese Machtübernahme von General Suharto. Und ich mochte kein Militärherrschaft, und die Generäle mochten mich auch nicht, und deshalb wurde ich damals dann entlassen. Und deshalb sind wir dann hier geblieben. Natürlich, ich war traurig, und vor allem natürlich auch mein Bruder wurde auch verhaftet. Er war Indonesien und er war Sukarno-Anhänger. Und die Generäle, die haben dann gesagt, alle, da nicht nur Kommunisten, sondern auch Leute, die Sukarnos Politik unterstützt haben, die sind auch Kommunisten. Ich war zuletzt 63 in Urlaub in Indonesien, und dann, ich habe ihn wieder gesehen 82. Da habe ich ihn angeleitet, nachdem er freigelassen wurde, und 82 war er hier in Deutschland, habe ich ihn wieder gesehen. Die erste wirtschaftliche Rezession in Deutschland, also nach dem Wirtschaftswunder Deutschland, da war 66 erste wirtschaftliche Rezession. Da war viel Arbeitslosigkeit. Um meine Frau und meine Kinder zu ernähren, habe ich auch als einfacher Arbeiter am Flughafen gearbeitet. Und eigentlich war so ein Mädchen für alles. Das war noch nicht dieser schöne neue Flughafen. Das war so ein Provinzflughafen mit Blumenbeet. So. Und dann war alles noch so einfach. Ich war so im Sicherheitsdienst. Aber die merkten, ich konnte auch Englisch, auch Französisch und so. Dann durfte ich auch manchmal dann so VIP betreuen und so. Also Mädchen für alles, nicht? Und wenn es sein muss, muss ich dann auch so einen Koffer an Fluggäste, an Passagiere übergeben. Dann gibt es dann so Gepäckausgabe, da musste ich dann so, wenn es gebraucht wird, dann muss ich auch da aushelfen. Und bis irgendwann zufällig habe ich in der Zeitung gelesen, wurde ein Bibliothekskraft in eine Dokumentationsstelle für die Dritte Welt in Bonn gesucht. Und habe ich, ja, das ist ja doch was, ne? Da habe ich mich beworben und habe ich da angefangen, so als einfache Bibliothekkraft, aber die haben auch gesehen, ich konnte Englisch, ich konnte Französisch, und ich konnte dann auch Bücher auswerten, Dokumente, wissenschaftliche Artikel auswerten, Kurzreferate erstellen. Das war 68, genau. Da fing ich an, in Bonn zu arbeiten, bei einer Dokumentationsstelle, also das war damals Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, und die haben eine extra Unterabteilung für Dokumentation, Ich habe dann Gelegenheit, immer mehr intellektuelle Arbeiten zu verrichten, nicht? Indem ich dann als wissenschaftlicher Dokumentar, als Auswerter gearbeitet habe. 1967 fing ja an die Studentenbewegung hier in Deutschland an. Und da habe ich auch viel Solidarität erfahren, dann, nicht? Das war von der Amnesty International. Ich habe natürlich auch mitgearbeitet da. Und natürlich musste ich vorsichtig sein, weil die indonesische Regierung haben auch ihre Geheimdienste. Auch. Ich war zwar nicht im Untergrund, aber ich war aktiv im Hintergrund. Während dieser Zeit natürlich habe ich viel Solidarität erfahren von deutschen Studenten und so, die damals ja, die waren ja auch aktiv, da Solidarität mit vietnamesischem Volk und alle kolonisierten Völker und so. Ich war ja damals schon 38. Mit einigen deutschen Freunden ist es gelungen, einem indonesischen Schriftsteller, der auch verhaftet wurde, zu helfen, indem wir einen Verlag suchen. Ja, und er selbst ist auch politischer Gefangener, der ist Pramudya Anantatur. Und damals haben wir versucht, einen Verlag zu finden, der bereit war, sein Buch hier in Deutsch zu verlegen. Und ist uns auch gelungen. Natürlich auch so die ganze Atmosphäre, das war ja auch eine Umbruchsituation, das ist ähnlich, was ich in Indonesien zwischen 45 und 49 erfahren habe. Wenn man zurückblickt, damals so diese Solidarität, also dieses Motto von der Französischen Revolution, Liberté, Égalité, Fraternité. Ein Fahrer von R4 oder von Citroën Ente hat so einen roten Punkt, ja, an ihrem Auto als Zeichen, ich bin bereit, jemanden mitzunehmen, der auch in meine Richtung ist. Ja, also diese Hilfsbereitschaft, ja, damals war ja auch diese Benzinkrise, nicht? Ölkrise. Nicht? Und deshalb, und da war die Solidarität, ganz fremde Menschen einfach mitzunehmen. Sowas und auch, dass man junge Leute zumindest, aber auch ältere, zum ersten Mal kennengelernt und gesehen und die dützen sich sofort. Ja. Das war ja Ergebnis von dieser Studentenbewegung, nicht? Dass überhaupt diese Solidarität mit Vietnam, mit Nicaragua, mit allen unterdrückten Völkern. Und ich denke auch gerne daran zurück. Ne? Das ist eine schöne Zeit. Nicht? Und jetzt habe ich so ein Enkelkinder und auch in Indonesien, der Kampf geht weiter, machen dann die jungen Leute jetzt, die jüngere Generation. Und ich darf mich ein bisschen zurückziehen. Also zwei Kinder hatte ich. Also ein Mädchen, die Ira. Sie wurde 62 geboren. Und der zweite, Krishna, wurde geboren 66. Das war schwierig, sehr schwierige Zeit, als ich da arbeitslos war. Und da musste ich ja die beiden Kinder ernähren. Man muss also in Indonesien so, wenn eine Frau unzufrieden ist, sagt sie auch nicht so direkt. Der Mann muss dann merken, denn meine Frau verhält sich so etwas anders. Was habe ich denn falsch getan? Was ist los und so und umgekehrt auch, ja. Und man erwartet, dass also durch andere Verhalten, dass der Partner muss irgendwie Selbstkritik üben und Fehler korrigieren, ja. Und so und hier ist es ja nicht. Ich habe dann erst gelernt, Kritik zu üben, zu äußern, wenn ich unzufrieden bin, auch Kritik zu ertragen, nicht? Das ist klar, ja. Nicht, das ist, aber im Großen und Ganzen ist auch, dass meine Frau auch diese schwierige Zeit mitgemacht hat. Also viele Landsleute von mir, die haben so vorausgesagt, also mit der Ehe wird es nicht gut gehen. Die Frau ist ein Luxusweib und er ist so ein Idealist, ein Kämpfer, ja, und das irgendwann wird die Ehe zerbrechen. Nicht? Aber im Gegenteil, ich habe dann, als Krishna geboren wurde, unser Sohn 66, ich war ja arbeitslos, hat meine Frau gearbeitet. Sie hat vorher auch mal als Model gearbeitet und ich habe dann die Kinder betreut und Windel gewechselt und so weiter. Und meine Frau hat dann auch im Fernsehen mal als Komparsin, mal hier unter und kleinere Röllchen so ergattert. So was hat sie dann gemacht, bis ich dann wieder Arbeit gefunden habe. Sie war also trotz schwieriger Zeit doch bei mir geblieben. Ich habe auch meine Freunde und Bekannten hier ausgesucht, die so ähnlich wie ich bin. Also diese negative Seite Deutschlands vielleicht zu wenig kennengelernt oder in Berührung bekommen. Ich habe also Freunde bis jetzt, also die auch zum Teil von damals, von 68er Zeit bis jetzt gepflegt, die sind so ähnlich wie ich eingestellt, nicht? Also das, nicht, die sind solidarisch, die sind auch politisch interessiert, auch kritisch. Damals hat ja Willy Brandt mehr Demokratie wagen, mehr soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung für Studenten in Unibetrieb, Mitbestimmung für die Arbeitnehmer in Unternehmen, ja, und auch also eine sozialere Politik, ja, und das wird ja langsam abgebaut. Jetzt sieht man ja, dass also dann viele gute Sachen, damals gute Entwicklungen wieder abgebaut wurden, nicht? Und das natürlich beobachte ich und bekomme ich natürlich auch mit. Nicht? Ist schade auch natürlich, dass man jetzt in so eine, also wirklich diese junge Leute, die denken nur an Karriere und Ellenbogengesellschaft und so weiter, natürlich das Gegenteil von damals, von 68. Das ist natürlich, finde ich, sehr schade, dass junge Leute nur an Karriere denken und über Leiche gehen, nur um Geld zu verdienen. Ich denke einfach, natürlich die Akteure von 68, die sind auch alt geworden. Ja? Die sind ja auch gesättigt und zur Toskana-Fraktion sich entwickelt, gepflegte gute Weine. Und die haben auch Familie und Kinder, so wie ich auch. Und man kann schon verstehen, dass also die sind auch gewöhnt an gewisse Lebensstandard, an Privilegien, an Fluchmeilen. Und klar, aber man ist dann enttäuscht, wenn man zu viel erwartet. Die sind halt schon älter geworden, die sind nicht mehr so Kämpfer wie früher. Aber die junge Generation jetzt gibt ja, die aktiv sind in Attack zum Beispiel. Das sind die jungen Leute. Die haben nichts zu verlieren. Die sind noch jung. Die haben noch keine Familie. Wir sprechen ja nur Deutsch hier. Nicht? Natürlich anders wäre, wenn die Mutter Indonesierin wäre und der Vater Deutsch. Und ich habe versucht, so ein paar Sätze mal mit den Kindern zu sprechen, aber die haben mich ausgelacht. Hört sich so komisch an. Aber wie gesagt, die Tochter hat dann Malayologie studiert und sprach mal ganz gut Indonesisch. Jetzt ist natürlich, hat sie auch nicht so oft benutzt. Ich bin eigentlich so mehr Kosmopolit eigentlich, ne? Als Kind. Also ich wollte Ausland kennenlernen und so. Und das ist paradox. Andererseits, ich bin eigentlich Kosmopolit, aber ich bin auch Patriot, weil ich gerade während meiner jungen Jahre, zwischen 15 und 20 Jahre, diesen Befreiungskampf aktiv mitgemacht habe. Ja? Und deshalb bin ich bis jetzt auch indonesischer Staatsbürger geworden, auch wenn Indonesien so ein schlimmer General als Diktator hatte. Das ist mein Land, ja? Weil ich da also ein bisschen mitgemacht habe. Ich wurde in Indonesien geboren, ich habe meine Kindheit dort erlebt, das ist ja eine entscheidende Phase, bis ich erwachsen war. Und aber hier ist mein Zuhause, hier habe ich meine Frau, meine Familie, meine Kinder, Enkelkinder. Ich bin jetzt 73, ich werde wohl mein Leben hier beenden.
Eine Produktion des Migration Audio Archiv. www.migrationaudioarchiv.de